Liebe Brüder und Schwestern, wir hören ein Evangelium, das ein wenig schwer zu verstehen ist. Und wir fragen uns vielleicht zu Recht, was möchte denn der Herr durch dieses Wort, durch sein Wort der Heiligen Schrift, uns heute sagen? Es beginnt zunächst einmal diese Passage mit der Freude der Menschen über die Schönheit des Tempels, mit schönen Steinen und Weihgeschenken geschmückt. Und Jesus nimmt diese Freude auf und als wenn er sie zerstören möchte, als wenn er sie zunichte machen möchte, sagt er, dass all das zerstört werden wird. Im Jahre 70 nach Jesu Geburt wurde tatsächlich der Tempel zerstört und seitdem gibt es nur noch diese eine Mauer, die dann im Volksmund auch oft die Klagemauer genannt wird, an der die Juden heute noch zum Beten kommen. All das zerstört. Und ebenfalls in der Zeit, in der dieses Evangelium, das Lukas-Evangelium geschrieben wurde, haben die Christen erlebt, dass sie verfolgt werden. In der Apostelgeschichte ist von der ersten großen Verfolgungswelle die Rede. Es wird berichtet, dass die Apostel vertrieben worden wären aus Jerusalem. Der Erfolg davon, auch in der Apostelgeschichte so beschrieben und erwähnt, der Erfolg war, dass sich das Evangelium ausgebreitet hat. Verfolgung also, die nicht als erstes dazu geführt hat, den Glauben auszulöschen, dazu war sie ja angesagt worden, diese Verfolgung, sondern das Gegenteil hat sie bewirkt, die Ausbreitung des Glaubens. Und dann hören wir eben dieses Evangelium, in der davon die Rede ist, dass viel Schreckliches passiert und dass das alles noch nicht das Ende wäre. Und dann im letzten großen Teil, den wir gerade gehört haben, geht es darum, dass eben auch die Christen, ja, dass wir Verfolgung erleiden werden. Und es wird uns geraten, wie wir uns dann verhalten sollen. Nämlich, dass wir die Gelegenheit nutzen sollen, Zeugnis zu geben. Nehmt euch fest vor, allerdings nicht im Voraus für die Verteidigung zu sorgen. Es wird also man möchte sagen, wie ein Normalzustand, zumindest eine normale Möglichkeit angesehen, dass die Christen verfolgt werden. In den ersten drei Jahrhunderten bis zur konstantinischen Wende gab es immer wieder große Wellen der Verfolgung gegenüber den Christen. Angefangen wohl nach dieser ersten Episode in Jerusalem, dann kurz darauf aufgegriffen von Kaiser Nero, über viele Kaiser, Kaiser Diokletian zum Beispiel, bis hin zur konstantinischen Wende, waren die Christen eine Minderheit, die immer wieder unter Verfolgung leiden hat müssen. Die immer wieder, weil sie eine Minderheit waren, ganz besonders in dem Verdacht standen, der den Mächtigen sehr zu Passe kam, dass sie an allem Möglichen schuld seien, was Unrecht ist. Eine Bewegung oder eine Dynamik, die bis heute in aller Welt üblich ist. Die Minderheiten werden leicht mit allem, was ungut ist, belastet, sie seien schuld daran. In der konstantinischen Wende dann erkennt der Kaiser an, der Kaiser Konstantin, der Kaiser des westlichen Römischen Reiches, erkennt im Mailänder Edikt die Freiheit des Glaubens an. Damit spricht er allen religiösen Richtungen die Freiheit zu, ganz im Besonderen aber hat er dabei freilich gedacht an die Christen. An die Christen, deren Zeichen er sich selbst auf seine Schilde und seine Banner hat anbringen lassen, nachdem er am Himmel das Zeichen dieses Herrn, das Zeichen des Kreuzes gesehen hat und darunter wohl die Schrift, in diesem Zeichen wirst du siegen. Daraufhin hat er einen Sieg errungen und dieser Sieg hat ihn dazu bewegt, den Christen ganz Raum zu geben. Er selbst hat immer sympathisiert mit den Christen und wohl auf seinem Sterbebett sich auch taufen lassen. Und von da an waren die Christen im Römischen Reich geschützt. Sie waren eigentlich nicht mehr der Verfolgung ausgesetzt. Ja, sie wurden sogar die das Römische Reich und auch die Werte des Römischen Reiches hinübergetragen haben, nachdem dieses Reich zugrunde gegangen ist. Denken wir an die großen Päpste wie Leo den Großen, den wir vor wenigen Tagen gefeiert haben. Denken wir an den heiligen Benedikt, die diese Werte des Römischen Reiches, auch die Ordnung, auch all das eben, was tragfähig und was gut war, nicht verloren gehen haben lassen. Und doch, auch in dieser Zeit, stehen wir als Christen in einer Art Verfolgung, in einer Art Gefährdung. Eine Gefährdung, die in vielen Teilen der Welt Eine Gefährdung ist wie vor der konstantinischen Wende. Eine Gefährdung, in der das Leben gedroht ist. Und wenn wir dann in diese Länder schauen, dann sehen wir oftmals eine erstaunliche Blüte des Christentums. Eine erstaunliche Reife, die vielleicht gerade durch diese Gefährdung, durch die äußere Gefährdung entsteht. Eine Klarheit, zu Christus zu stehen. Eine Klarheit, ein Mut, mit Jesus zu gehen. Freilich nicht nur, aber doch erstaunlich oft. In anderen Ländern sehen wir tatsächlich die Gefahr, dass das Christentum ausgerottet wird. Vor wenigen Tagen ist in München ein neuer Weihbischof ernannt worden. Er wird einen Titel tragen, ein Titularbischof wird er sein. Der Titel, ein Bischof von einer Diözese, die es gar nicht mehr gibt. Und so gibt es gerade in Nordafrika viele Diözesen, die erloschen sind, durch Verfolgung scheinbar ausgelöscht sind. Und auch in unseren Tagen erleben wir, dass in manchen Ländern die Christen scheinbar auszusterben drohen, weil sie verfolgt sind, weil sie fliehen, weil sie sich anderswo in Sicherheit bringen. In der Türkei war vor gut 100 Jahren noch ein Großteil der Bevölkerung, ich habe einmal die Zahl von 30% gehört, ob sie stimmt, weiß ich nicht, war christlich. Heute eine ganz geringe Minderheit nur noch. In den anderen Ländern dieser Gegend, in Syrien, im Irak, im Iran, überall dort sehen wir, dass die Christen fliehen, dass sie verfolgt werden, viele umgebracht werden und noch viel mehr fliehen. Vielleicht wird es in wenigen Jahren in diesen Ländern, in denen doch das Christentum als erstes verkündet worden ist, noch bevor es in unsere Gegenden kam, dass es dort kaum mehr Christen geben wird. Christsein heißt auch heute noch möglicherweise verfolgt werden. Und so ist dieses Evangelium heute für uns ein Anlass, sicherlich an diese Christen dort mehr zu denken. An sie zu denken, für sie zu beten, für sie zu kämpfen, wie wir das können, indem wir publik machen, dass sie verfolgt werden. Indem wir publik machen, dass dort Menschen bedrängt sind. Christen, aber auch weit andere als Christen, viele Muslime, Jesiden und andere Volksgruppen, die verfolgt werden, weil sie nicht toleriert werden, weil sie ausgestoßen werden. Weil ein seltsamer Ungeist um diese Welt herumgeht, ein Ungeist, der den anderen, den der fremd erscheint, der nicht so ist wie die Mehrheit, ausmerzen möchte. Wir kennen das überall in der Welt, in der Politik. Erschreckend sehen wir, welche Machthaber die Macht ergreifen. Und wir fragen uns, was ist das für ein Ungeist, der da weht? Aber vielleicht ist dieser Ungeist gar nicht einer, der so fern ist. Auch in unserem Land einer, der vielleicht nicht nur bei den anderen zu suchen wäre, sondern auch in uns selbst. Was ist das für ein Ungeist, der da weht, der da die Herzen erobert? Ein Ungeist, der den anderen nicht gelten lassen möchte. Und das ist unchristlich. Christus möchte jeden gelten lassen. Und so wurden die Christen vielleicht manches Mal verfolgt, weil sie diesem Ungeist sich widersetzt haben. Weil sie jedem eine Offenheit entgegengebracht haben. Wir sind in der Gefahr, auch als Christen, dass wir diesen Geist Christi verlieren. Man hört manches Mal Töne auch in unserem Land, dass wir doch das christliche Abendland verteidigen müssen. Und damit ist nicht gemeint, dass wir den Geist Christi Raum schaffen, sondern das Gegenteil. Dass wir den anderen ausmerzen. Dass wir den, der anders ist, missachten und hinausstoßen wollen aus unserem Land, obwohl er doch hier vielleicht seine Zuflucht sucht. Freilich, wir müssen schauen, ob diese Suche gerechtfertigt ist. Aber der Geist Christi bedeutet doch eigentlich, dass wir dem anderen gut sind, erst recht dem, der in Not ist. Und so meine ich, dass dieses Evangelium heute uns auch gilt. Zum einen vielleicht, weil wir uns selbst als Bedrängte erleben, weil wir uns in unserem Christsein ein wenig an den Rand gestellt fühlen. Und diese Beobachtung wäre nicht ganz falsch. Wir sind nicht mehr die Volkskirche, die das ganze Volk prägt. Es ist nicht nur selbstverständlich, dass die christlichen Werte und Gedanken unsere Gesellschaft prägen. Auch wenn sie das, Gott sei es gelobt, noch sehr viel mehr tun, als wir auf den ersten Blick vielleicht wahrnehmen. Und doch erleben wir als Christen manches Mal ein Infragegestelltsein. Viele, die am Arbeitsplatz sich verteidigen müssen, weil sie Christen sind, weil sie noch nicht ausgetreten sind aus diesem Verein, weil sie immer sich noch den Luxus leisten, dafür eine Kirchensteuer zu zahlen. Viele Kinder auch, manche Kinder, von denen ich höre, dass sie in der Klasse angefeindet sind oder lächerlich gemacht werden, weil sie zur Erstkommunion oder später zur Firmung gehen, weil sie ministrieren. All das gibt es in unserer Zeit. Es braucht ein Rückgrat, um Christ zu sein. Und doch ist die eigentliche Gefährdung, wie ich meine, nicht eine von außen, sondern von innen, von unserem eigenen Herzen her. Stehen wir zu Christus? Wollen wir uns zu ihm bekennen? Dort in unserem Herzen ist der eigentliche Kampf, den wir zu führen haben. Nicht gegen andere von außerhalb unseres Landes, von außerhalb unserer Kirche, sondern in uns beginnt dieser Kampf, für den Jesus uns im heutigen Evangelium ausrüsten möchte. Es ist ein Kampf, ob wir dem Herrn nachfolgen wollen, ob wir zu Christus und seinem Gebot gehören wollen. Sein Gebot ist eines, wie er sagt, ein doppeltes: Gott und den Nächsten zu lieben. Hier im Evangelium rüstet er uns aus, wie wir uns verhalten sollen, wenn wir tatsächlich vor Gericht gestellt werden. Und in unseren Tagen werden in anderen Ländern Menschen vor Gericht gestellt, aufgrund ihres Glaubens. Es wird dann geraten, sie sollen sich nicht zurechtlegen, was sie sagen. Warum? Mir scheint vor allem deswegen, weil wir uns dann selbst rechtfertigen würden. Weil wir dann uns als Gute darstellen würden. Uns oder die Kirche. Im Grunde aber ist nur einer gut, Jesus selbst. Und es geht nicht darum, dass wir uns als gut darstellen, sondern dass wir jeden, auch den, der dort vor Gericht vielleicht uns anklagt, irgendwie versuchen, eine Tür zu öffnen, dass er begreifen kann, Gott ist gut. Gott ist so gut, dass er alles für uns getan hat. Bis zum Kreuz ist er gegangen, um unser Nichtgutsein auszuhalten, um uns zu vergeben, in der Hoffnung, dass wir es zulassen, dass seine Güte uns vergibt und uns somit neu öffnet, dass auch wir den Mut haben, gut zu werden. Und so werden die, die dort vor Gericht stehen, ausgerüstet, eigentlich, ich möchte fast sagen, mit nichts als der Zusage, dass Christus selbst mit seinem Geist durch sie sprechen möchte, dass Christus selbst zu dem, der da anklagt, sprechen möchte, dessen Herz gewinnen will. Und so ist der eine Kampf, den wir führen in unserem Herzen, meine ich, der, innerlich zu Christus zu stehen. Wir werden es nachher in der Antwort auf dieses Evangelium tun, indem wir aufstehen und das, unser Glauben bekennen werden. Dieser Kampf, ganz innerlich uns zu Christus zu bekennen, bei ihm zu stehen, bei ihm, mit ihm zu lernen, von seinem Geist her bewegt, das Gute zu wirken, für jeden Menschen und für jeden Menschen zu hoffen. Und da sind wir beim zweiten Teil dieses Doppelgebotes Jesu, den Nächsten zu lieben. Es gilt in unserer Zeit immer neu, für den Nächsten zu kämpfen, für den, der unser Nächster ist, von dem wir hören, der unsere Hilfe braucht, dass wir uns engagieren in unserer Zeit und in unserer Gesellschaft, dass diese Weisung Jesu, dem Nächsten gut zu sein, nicht untergeht. In unserer Zeit, in der der Nächste oftmals geradezu verkauft wird, der arm und der schwach ist, erzählt nichts mehr. Er bringt nicht viel für die Wirtschaft. Er soll an den Rand gedrückt werden, ein wenig abgespeist, damit er nur ja Ruhe hält und keine Unordnung stiftet. Wir als Christen, mit dem Geist Christi im Besonderen gesegnet, sind aufgerufen zu kämpfen für den, der arm ist, für den, der an den Rand der Gesellschaft gedrängt wird. Wir sind aufgerufen, den Nächsten zu lieben, durch unser Tun, durch unser Mitwirken, in der Politik, in Aktionen, in Initiativen, damit der Arme leben kann, damit diese Welt eine ist, in der jeder ein Ansehen hat. Amen.